Herzlich willkommen zum Adaptive Agency Dialog, einem Format von Askensio, in dem wir mit Agenturgründern, Inhabern und Dienstleistern im Digitalkontext sprechen. Heute habe ich Sven Müller zu Gast und der Titel der Folge heute lautet: Warum Agenturen an ihren Angeboten scheitern und wie klare Pakete wirklich funktionieren können. Und da habe ich mit Sven einen ganz tollen Gast, um da ein bisschen drüber zu sprechen, aus seinem persönlichen Background und welche Erfahrungen er gemacht hat mit Paketen und produktartigen Services. Hallo Sven, wer bist du, was Hi, machst du? Anne. Stell dich gerne mal vor.
Also ich komme aus der klassischen Agenturwelt. Ich war längere Zeit bei Springer Jacobi und dann aber auch recht schnell in Digitalagenturen, Elephant Seven unter anderem. Habe da also viel Zeit im digitalen Umfeld verbracht. Ich habe früh mich auch mit Agenturmanagement beschäftigt, habe das auch mal 10 Jahre unterrichtet an der Uni. Dann kam mal so ein Twist in Sport, das ist aber eine extra Story, warum, weshalb. Und das hat mich zu Sport 5 geführt, 10 Jahre lang. Da habe ich nochmal Strukturen, Management, kommerzielle Modelle kennengelernt. Und das Muster war eigentlich immer die Challenge, über alle Organisationen hinweg gute Angebote klar zu strukturieren und auf den Markt zu bringen. Und jetzt bin ich seit 2 Jahren komplett selbstständig und das war eine sehr ad hoc Entscheidung 2024. Da musste ich erstmal ordentlich abliefern, wie man so schön sagt, und schauen, wie ich da das Schiff über Wasser halte. Und dann habe ich letztes Jahr tatsächlich dann mit ein bisschen Abstand mir mal die Zeit genommen, das alles zu reflektieren, zu durchdenken. Und da bin ich dann im Prinzip genau auf die Frage gestoßen, über die wir jetzt sprechen, ne? Wie man individuelle Berater, Projektarbeit in verkaufbare Angebote packen kann, paketieren kann.
Ja, genau, das soll das Thema quasi heute sein. Das heißt, du kamst eben aus einem Hintergrund, wo es das noch nicht irgendwie gab und du hast from scratch im Prinzip diese Pakete dir erarbeitet. Kannst du sagen, ein bisschen, wie du da dem Thema dich genähert hast? Also wie hast du die ausgewählt? Wie viele sind die? Kannst du so ein bisschen den Prozess dahin beschreiben?
Ja, also das war so wie kam ich dahin? Also ich habe mich eigentlich zurückerinnert, weil ich habe das schon mal gemacht und das war bei Elephant Seven, die ich vorher erwähnt habe. Und bei Elephant Seven war ich Unit-Chef und wir hatten dann die Deutsche Post gewonnen und so ein Riesen-Etat für so ein kleines Team. Wir hatten ein ganz kleines Team am Anfang gewesen, das frisst dich ja auf. Und ich habe gemerkt, dass ich als Unit-Chef eigentlich nur noch 3 bis 4 Angebote am Tag runtergeschrubbt habe. Also der rief ständig irgendeine Abteilung an und wollte irgendwas haben, was natürlich gut für uns als Agentur war, aber es war auch zermürbend. Und dann habe ich ziemlich schnell festgestellt, ich brauche einen Prozess. Das habe ich damals so noch nicht genannt. Heute würde ich es mit mehr Beratererfahrung so nennen, aber mir war klar, ich muss das irgendwie strukturieren. Und wenn du für die Post arbeitest und dann weißt, wie in die Poststation in 4 Jahren reingehst, da gibt es ja immer diese Pakete, ne? S, M, XL und so weiter. Und da habe ich dann also 4 Paketgrößen definiert für Konzepte. Das waren ja alles Digitalkonzepte. Und am Ende waren das 4 Prozesse, die wir dadurch definiert haben, die sauber durchgestuft waren, die verschiedene Standards hatten in Bezug auf Qualität, auf Durchlaufzeit, aber maßgeblich eigentlich auf wie viele Arbeitsschritte von wie vielen Gewerken sind dort eigentlich mit drin und wie hoch ist jetzt die Qualität des Briefings, des Debriefings oder Grad der Ausführung. Und dann ging das alles wesentlich schneller. Also das Learning war, erstmal dachte ich, ich schaffe nur selber mir damit die Arbeit vom Hals. Aber das Ergebnis war, also Post rief weiter 3-mal am Tag an oder 4-mal. Man hat eigentlich nur noch diskutiert, nehmen wir M, S oder L oder doch XL als Laufweg. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, dass auch das Team davon extrem profitiert, ne? Weil dann sich da auch Standards im Prozess eben rauskristallisiert haben. Das war das, was passiert ist. Und im Prinzip habe ich letztes Jahr mir einfach mal Zeit genommen, das zu reflektieren, wo ich jetzt stehe. Und ein Problem, das haben, glaube ich, alle Selbstständigen, haben aber auch alle Agenturen, Kunde fragt und dann stehst du da und hast einen enormen Aufwand, so ein Angebot zu produzieren. Und dachte ich, das kann doch nicht sein und du musst da weg. Ne? Das ist so die eine Einflugschnase gewesen, da einfach wieder Zeit zu sparen. Und das andere war aber, ist auch ganz klar, künstliche Intelligenz. Also wenn wir immer schneller und immer produktiver werden, dann müssen wir immer mehr drüber nachdenken, was wir wirklich an Wert erzeugen. Und weil sonst rationalisiert man sich auch selber weg. Und ich glaube, da ist eine Riesenberechtigung für Berater, weiter im Markt zu sein. Man muss es nur cleverer und anders aufstellen. und auch wettbewerbsfähig aufstellen. Und daher kam eigentlich die Überlegung, okay, lass Pakete machen.
Nochmal quasi einen Schritt zurück. Wie hast du dich diesen quasi genähert? Also jetzt hast du ja gesagt, dass du den Hintergrund quasi hast, das schon mal kennengelernt hast. Wie hast du es jetzt auf dich dann in dieser neuen Situation jetzt angewandt? Also wie kamst du zur Definition der, sag mal, wie viele es sind? Sind es drei? Sind es vier? Wie hast du die benannt und ausgesucht?
Ja, es waren ursprünglich mal sieben, jetzt habe ich es nochmal leicht reduziert. Bei Elephant Seven war es einfach, da war es von klein nach groß. Bei mir, ich bin relativ breit aufgestellt als Berater, war klar, dass ich eher in so einem Spektrum denken muss. Und deswegen war es mir wichtig, dass da eine Logik besteht, dass man sich das so wie so ein Lifecycle-Service im Prinzip vorstellen kann. Das war die eine Logik, die andere war auch so eine Trennung, weil ich zum Teil auch Coaching mache. Also bei Coaching war es einfach, da habe ich ganz klar benahmbare Produkte gehabt. Das liegt einfach daran, dass man dort Lizenzen auch teilweise für einzelne Trainings hat. Da war es also sehr einfach, das in Formate, ich nenne das immer Formate, nicht Pakete, zu gießen. Und das habe ich mir so ein bisschen als Beispiel genommen, wie ich dann auf der Consulting-Seite das eben auch schaffe. Und da gibt es jetzt auf der Consulting-Seite vier Pakete, die ich verkaufe. Das kleinste und auch das erste in der Folge heißt Kickstart Sessions. Das sind dreistündige, ja, eine Mischung aus Impulsvortrag und tatsächlichen Workshop mit Teams, um sich ein Thema zu nähern. Also am meistverkauften und am meisten habe ich das gemacht für das Thema KI. Und da ist halt so die typische Situation, ich habe es auch schon bei drei verschiedenen Agenturen machen dürfen, ne, dass dann eine Geschäftsleitung oder ein Team da sitzt und sagt, wie nähern wir uns eigentlich diesem Thema jetzt? So, und da hast du natürlich dann zwei, die wissen alles, zwei wissen nichts, zwei haben Angst, ne? Und sagen zu früh, zwei wollen ganz nach vorne. Es gibt auch immer tolle Visionen, aber es fehlt meistens dann so eine gemeinsame Draufsicht auf die Sachen. Und das ist Kickstart-Session, ne? Sich ein Thema nähern, allen Raum und Zeit geben und eine einheitliche Sichtweise auf ein Problem darstellen und auch dem Team Raum geben, danach zu reflektieren, wie nähern wir, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Das ist die Kickstart-Session. Und so als
Das heißt,
zweites
einmal
habe ich
kurz,
dann.
Entschuldigung, einmal eingehakt. Das heißt, du näherst dich der, ich sag mal, Struktur deiner Pakete. Jetzt in dem Falle, du hast es Lifecycle genannt. Das heißt, die Pakete haben eine Chronologie, eine Dramaturgie, die aufeinander aufbauen irgendwie. Das heißt, es ist nicht nur einfach groß, mittel, klein und sie sind irgendwie losgelöst voneinander, sondern sie sind irgendwie semantisch, logisch, quasi in einer Reihenfolge. Das heißt, ein Kunde kommt zu dir möglicherweise, startet mit dieser Kickstart-Session und dann kommt möglicherweise, da läuft es sozusagen über in den nächsten.
Richtig. Ja, ganz genau. Das war die Logik. Und Kickstart-Sessions sind so ein bisschen der Door-Opener. Ne? Das ist snackable. Ne? Das kannst du mal schnell buchen. Da hängt nichts hinten dran. Ne? Da kann man mich sozusagen testen. Das ist auch so ein typischer Starter bei mir mit neuen Kunden, dass sie sagen: Ja, komm, erstmal mach mal diesen Kickstart-Workshop. Und dann merken sie, Chemie stimmt, Interesse ist da. Und dann kann man von dort aus weitermachen. Und von dort aus hatte ich dann zwei Pakete ursprünglich mal gehabt. Eins ist extrem salesorientiert, weil ich eben auch bei Spot 5 gelernt habe, wie man Sportrechte verkauft. Und das ist nach wie vor auch so eine Säule, die mein Geschäft trägt, dass ich oft für meistens Fußballclubs in Deutschland eben gefragt werde: Mensch, wir wollen den und den als Sponsor haben. Sag uns mal, wie wir an den rankommen, bau uns da ein gutes Papier. Ne? So, das heißt, das ist dann dieses Sales-Paket, was ich dort eben habe. Oder Format. Das dritte war ein Strategieformat. Und das vierte war Sparing as a Service, habe ich das genannt. Und es war einfach die Überlegung: Mensch, buch mich über einen Zeitraum X oder für ein Projekt als dein Sparing-Partner. Und jetzt nach dreiviertel Jahr mit diesen Produkten im Markt habe ich dann gelernt: Okay, das Sales Impact nenne ich das zweite Paket, das läuft immer, weil ich da einfach einen guten Ruf in der Branche habe. Muss ich nicht groß bewerben. Kickstart Sessions läuft toll und Sparing as a Service verfängt extrem gut. Also das ist dann, hat eigentlich die höchste Wahrnehmung, während dieses Consulting-Paket, was das dritte war für echte Strategie, glaube ich, zu groß war, zu schwer, nicht griffig genug. Und da stand ich dann so in der Entscheidung: Machst du es kleiner, machst du mehrere kleine Pakete draus? Und ich habe mich jetzt aber entschieden für den radikaleren Weg und habe es weggelassen. Und das geht jetzt quasi in Sparing as a Service einfach mit auf. So, und Ja, das ist jetzt nach einem Jahr eben der Stand. Die Coaching-Pakete sind total gleich geblieben. Kann ich auch erwähnen, das ist ein Paket mit Face the Challenge bei Klitschko. Dr. Wladimir Klitschko, der hat ja eine eigene Methode, wie man Transformationen gestaltet, wie man in die Willenskraft reinkommt. Da habe ich eine Lizenz für, bin einer der Trainer, darf das also auch selber anbieten. Dann gibt es ein Format, das heißt Breakout Camp. Das habe ich mit Axel Möhring zusammen letztes Jahr gegründet. Das ist ein spezielles Entwicklungsformat, aktuell nur für Talente im Profifußball. Wir machen das jetzt zum dritten Mal diese Saison und macht sehr viel Spaß, immer 3 Tage, sehr intensiv. Also das ist in sich wirklich auch am klarsten paketiert, kann man so sagen. Und das letzte heißt Teamflow, das ist Teamentwicklung. Das gibt es von 1 bis 3 Tagen, sehr variabel, aber es geht im Kern immer darum, Teams in ihrer Performance weiterzuentwickeln. Nicht Teambuilding, sondern wirklich Teamentwicklung, also bestehende Teams besser zu machen. Mit Blick auf Prozesse, aber vor allem eben auf die ganzen zwischenmenschlichen Themen, die dort passieren. Das sind jetzt die Formate, die ich habe, aber Sparring as a Service sitzt jetzt seit diesem Jahr oben drüber. Und jetzt gehe ich eher so raus, dass ich sage, okay, Sparring as a Service, das ist das Masterformat. Die anderen dienen, deren bediene ich mich dann selber als guter Sparring-Partner für Executives, dass ich sage, Mensch, das kann ich mit dem Kickstart lösen oder da braucht man einen Teamentwicklungsworkshop und so weiter.
Okay, verstehe. Vielleicht eine kurze Shownote noch an der Stelle. Die, die uns jetzt hier zuschauen oder zuhören, später unterhalb des Beitrages werdet ihr einen Link zu den Shownotes finden. Da würden wir dann von Sven auch nochmal so eine kleine Übersicht machen irgendwie. Also wem das jetzt ein bisschen zu divers war, verschiedene Formate und wie die miteinander zusammenhängen, da können wir sicher so eine kleine Visualisierung dann entsprechend mit einbauen, dass man sich das auch einmal nachschauen kann. Da sind dann entsprechende Links auch zu Svens Profilen. Aber noch eine Frage zu diesen Formaten. Jetzt hast du gesagt, so ein bisschen auch oder rausgearbeitet, welche besser funktioniert haben als andere, was mehr nachgefragt ist. Du hast auch bei den Paketen quasi noch mal nachgeschärft. Die Frage, die ich mir da jetzt gestellt habe, wie sehr passiert aber noch da drumherum? Also ist die Realität dann aber trotz alledem noch, dass du Dinge drumherum noch quasi verkaufst und anbietest, oder versuchst du wirklich stringent auch dann in deinen selbst geschaffenen Formaten, wie du sie nennst, quasi zu bleiben? Dass du sagst, das ist das Angebot und das könnt ihr nehmen oder nicht. Also wie viel passiert auch trotz alledem noch vielleicht nebenbei?
Gar nichts. Ich bringe das jetzt stringent immer in die Form. Ne? Wobei ich natürlich sagen muss, dass Sparring as a Service, was der Name ja schon sagt, ne? Das ist so weit gefasst, dass du da im Prinzip eher alles unterbringen kannst. Ne? Das macht es jetzt vom Format her auch sehr, sehr einfach. Aber ich halte mich konsequent jetzt an diese Formate und Prozesse, weil das einfach eine unfassbare Synergie bringt. Ich habe jetzt auch ein Jahr lang, seitdem ich die veröffentlicht habe, nur auf Formaten umgeritten. Jetzt gehe ich gerade wieder so ein bisschen mehr auf Sparring, auf dieses Masterformat oben drüber. Aber das hat einfach so immense Vorteile im Workflow. Ich habe dezidierte Angebote. Ich hab das hinterlegt in meiner Sales Pipeline auf HubSpot, ne, als speziellen Angebotsstream. Ich kann da so viele Daten mit verknüpfen und dadurch die Produkte auch besser machen. Es macht einfach nur Sinn. Und ja, man trifft ja immer wieder dann Kollegen. Ich bin ja auch super vernetzt und ich hatte jetzt im Dezember ein Gespräch mit einer Kollegin, die sich jetzt auch wieder selbstständig gemacht hat und die sagt, oh Gott, Angebot, da sitze ich jedes Mal 1,5 Tage. Da dachte ich, genau da war ich auch mal. Immer diese Zweifelei, wie bietest du das an, was machst du da eigentlich? Und jetzt ist es viel verlässlicher, viel stabiler. Kunde weiß, was er will, ich weiß, was ich bieten muss und ich habe das alles schon irgendwo parat und auf Halde. Es macht alles besser, alles schneller.
Das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Wir haben ja quasi als Untertitel so, We build adaptive agencies, also Adaptivität, Anpassungsfähigkeit ist da ein ganz großes Credo. Die Voraussetzung dafür in unserer Wahrnehmung ist ja, eine gewisse Transparenz über Prozesse, Prozessschritte und die Einzelteile zu haben. Denn nur dann ist man ja in der Lage, die auch irgendwie schnell und effizient anpassen zu können. Das heißt, wenn ich eine Blackbox habe, ist es schwer, die irgendwie zu modifizieren. Das heißt, du hast es gerade schon angedeutet. Das heißt, diese Formate sind dann auch in, ich sag mal, Systeme und Prozesse gegossen. Du hast jetzt gerade HubSpot als CRM-Tool quasi erwähnt. Das heißt, da hast du die entsprechende Pipeline, du hast entsprechend wiederkehrende Schritte und wahrscheinlich darüber auch ein deutlich besseres Monitoring eigentlich, was da wie durchläuft, wie viele potenzielle Leads in welchem Zustand irgendwie sind.
Ja, ganz genau. Deswegen weiß ich jetzt auch so genau, was verkauft sich wie gut, wie ist die Resonanz und Nachfrage. Das ist ja großteils zumindest trackable, ne? Also mein Business, ich mache viel Business mit wenig Kunden, die kenne ich auch alle persönlich. Deswegen habe ich jetzt nicht nur irgendwelche digitalen Messdaten, sondern es ist natürlich auch ein bisschen subjektiv gefühlt. Aber man merkt ja, wo man Resonanz erzeugt und ne, wo die Leute oder wo die Leute die Stirn runzeln und zurückfragen, ne, weil sie es nicht verstanden haben. Und zu dem Prozessthema, das kam erst hinterher. Also was, glaube ich, wichtig ist, was ich jedem empfehlen würde, ich habe erstmal die Formate in ihrer Logik und in ihrer Abgrenzung gut geschaffen. Da ist wirklich viel Brainpower reingegangen. Das ist auch wichtig. Also was biete ich dort an? Wie grenzt sich das ab zu den anderen Formaten? Ist das trennscharf? Ist das logisch? Also was kann auf was aufbauen? Wie passen die zueinander? Die Formate, welche Modularität könnten die später haben? Zu was positioniert mich das in der Summe? Das war mir wahnsinnig wichtig. Und auch, dass man sie gut darstellt, also dass man harmonische Farben, Typografien hat. Muss ich ja dann auch Gedanken machen. Also ich hatte die eine Zeit lang wie Subbrands behandelt. Die haben auch sowas Subbrand-artiges. Die haben eigene Farben, die haben eigene Symbole, noch nicht komplett durchgestaltet, aber es sind, wenn man es aus einer Markenperspektive anschaut, ist ein Subbrands. Also muss man sich da auch schon über die Steuerung wirklich große Gedanken machen. Und man muss natürlich eine grobe Ahnung haben, was man da wie verkauft. Aber das war zumindest mein Ansatz, erstmal machen, erstmal raus und dann kamen die ersten Projekte und dann habe ich quasi on the fly den Prozess definiert. So, was habe ich davor gemacht? Habe ich immer nur on the fly definiert. Ne? Da war alles ein Projekt, was ich gemacht habe. Im Prinzip bin ich von dort aus gestartet und ja, je öfters man sich so einen Prozess wiederholt, desto selbstähnlicher wird er und ja, desto besser routinierter ist er und desto konstanter ist auch die Qualität, ne? Weil man natürlich sich viel mehr auf den Kunden, auf die Individualisierung konzentrieren kann und nicht mehr so viel in nutzlose Zeit vergeudet, die ja dem Kunden nichts bringt und mir auch nicht, wenn ich da Angebote legen muss, ne? Oder irgendwelche Projektmanagement-Dinger mehr ausdenken muss. Das fällt ja alles weg und das ist der Riesenvorteil.
Okay, also wenn ich das jetzt nochmal versuche zusammenzufassen, und für die Zuhörer, ZuhörerInnen, das heißt, du hast dir grundsätzlich über die Themen Gedanken gemacht und hast das im Prinzip im laufenden Prozess ein Stück weit adaptiert und angepasst und dann sozusagen auf dem Weg in der Umsetzung, wo du gemerkt hast, Dinge haben sich in der Praxis bewahrheitet und bewährt, sie dann sukzessiv quasi auch in die Prozesse gegossen. Das heißt, du hast jetzt nicht angefangen, beispielsweise im HubSpot erstmal irgendwie Technisches umzusetzen, sondern erst es validiert, verprobt und dann sozusagen sich bewährte Dinge dann in Prozesse und auch Technik irgendwie gegossen. Verstehe.
Richtig. Also erstmal voll auf Marketing und, ne, und aber auch ganz viel Logik gesetzt, ne, damit man es gut verkaufen kann, dass es gut positioniert, dass es in sich logisch und schlüssig ist. Und als dann die ersten kamen, habe ich mir erst so richtig Gedanken gemacht, was das eigentlich jetzt für mich im Ablauf wirklich heißt. Habe es dann on the fly gebaut.
Und mein Stichwort Pricing, wie hast du dich dem genähert? Wie bepreist du das? Ist das eine Sache, die individuell ist? Oder gehst du damit offen an den Markt, dass auf deiner Homepage beispielsweise da ein Preis unter dem Paket ist? Oder wie gehst du mit dem Thema Pricing um? Wie kommst du da zu einer Preisaussage gegenüber Kunden?
Also ich habe es nicht offen irgendwo stehen. Ich hatte das schon offen. Es gibt dann, wenn ich mich Kunden kenne, schicke ich denen was zu. Da stehen alle Preise offen drin. Da gibt es bei Consulting war genau das Problem. Da war eine riesen Price Range, weil Consulting nicht scharf genug positioniert war. Seit ich das rausgenommen habe, kann ich das ganz ganz genau sagen, was welches Projekt kostet. Und der Ansatz war value based. Also das war so ein bisschen der Game Changer. Und ich meine, deswegen macht man das Ganze ja auch, ne? Also Zeit ist einfach vor allem in Zeiten von KI und nicht mehr der große Gradmesser, weil ich kann in so kurzer Zeit so hochgradig produktiv sein, wenn ich clever bin und wenn ich meine Erfahrung gut manage und mein Wissen gut gemanagt bekomme mit KI, dann kann ich so deutlich produktiver sein. Es geht nur noch um den Output. So, und diese Denke in Formaten oder Paketen zu denken, schärft ja auch genau das. Ne? Was ist der Wert für den Kunden? Und ja, was ist das Endresultat für den Kunden? Ne? Das ist ja genau das Problem, was viele Agenturen haben. Konzeption. Damit ging es bei Elephant Seven los. Was ist denn eine Konzeption? Das ist ein ist ein Zwischending, damit irgendwann eine Website gebaut wird oder ein Store oder whatever oder eine Kampagne. Wenn es ginge, würde doch jeder die Konzeption weglassen. So, ne, das ist,
Direkt anfangen.
dann wollte doch jeder direkt anfangen. Ne? Also hat die an und für sich erstmal einen ganz schwierigen Wert. Man weiß, man braucht sie. Ne? So, aber genau dort bei der, waren ja schon immer Pauschalen auch gang und gäbe, weil keiner weiß ja, ob die Idee in 2 Tagen fällt oder in 5. Ne? Wenn man jetzt oder in 20, je nachdem, wie aufwendig jetzt so ein Projekt dort ist, da kannst du dich ja nur mit guten Mittelwerten dann auch annähern. Aber Value-Based ist eigentlich so das entscheidende Thema, darüber nachzudenken. Und als ich die Pakete designt habe, habe ich auch extrem darauf geachtet, dass es anfassbare Ergebnisse gibt und dass es auch klare Nutzenversprechen gibt. Für jedes einzelne Paket gibt es ein klar definiertes Nutzenversprechen, auch einzelne Attribute, die die Pakete bringen, und dass die in der Summe dann eben aber auch wieder mich als Berater positionieren. Ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, wie am Anfang sich gleich Prozessgedanken zu machen. Das kommt eh. Ne? Da kann es ja nur besser werden.
Ja, Stichwort Value-Based, das ist, glaube ich, nochmal ein Thema komplett für eine eigene quasi Episode irgendwie. Aber finde ich gut, habe ich verstanden. Jetzt nochmal so ein bisschen zum Thema der Einordnung. Wir bei Ascensio verfolgen ja den Ansatz, über Adaptivität nachzudenken, und unser initialer Ansatzpunkt ist immer die Delivery. Also anders als, ich sage jetzt mal, VertriebsberaterInnen, die Fokus auf den Vertrieb in allererster Instanz legen, schauen wir auf die Delivery. Das heißt, wie ist eigentlich die Qualität, die Art und Weise, wie Leistung erbracht wird tatsächlich? Gefolgt dann wiederum von so einem Learning-Aspekt, so der zweite Schritt. Das heißt, welche Insights kann ich eigentlich generieren aus dem laufenden Prozess, sowohl aus der Innensicht als auch im Dialog mit dem Kunden, weil natürlich in beiden Dimensionen sehr viel Wertvolles drinsteckt, was man wiederum nutzen kann, um es im letzten Schritt, und da kommen wir dann zum Anfang der Kette eigentlich, zum Vertrieb zu übergeben. Denn eine so eine häufig beobachtete Sache ist ja so ein Gap zwischen dem, was mal verkauft worden ist. Das sind möglicherweise auch gerade je nach Größenordnung natürlich andere Teams, andere Personen, die den Vertrieb machen, die Versprechungen machen. Und wenn dann Delivery-Teams, Umsetzungsteams, Projektteams ins Spiel kommen, die das dann sozusagen ausbaden müssen, weil die wiederum mit diesem Gap, Versprechen, Expectation, Reality quasi diesen Clash irgendwie bekommen. Magst du mal darauf eingehen? Wie ist so Delivery, so ein bisschen haben wir umrissen, wie ist so dieser Learning-Aspekt? Also wie ziehst du aus diesen Projekten Wissen raus, Erkenntnisse raus? Wie bindest du vielleicht auch den Kunde irgendwie ein, damit du sozusagen in der Lage bist, auch an deinen Angeboten weiterzuarbeiten? Weil das hast du ja so ein bisschen angedeutet, dass das auch ein Prozess ist, die weiter zu verfeinern.
Ja, also erstmal finde ich es gerade lustig, ne, weil du, also das macht ja auch total Sinn, wie ihr denkt. Ihr macht das ja auch überragend, aber also ich merke gerade so, ich bin so vertriebslastig geprägt jetzt auch aus meiner Karriere raus. Also ich denke es wirklich immer von vorne aus dem Marketing und Vertrieb raus und achte nicht so stark auf den Prozess. Aber am Ende bin ich ja One-Man-Show, und wenn ich nicht abliefer, werde ich nie wieder gebucht. Also es gibt ja nichts Schlimmeres. Deswegen hänge ich mich immer 150% in jeden Job rein, weil ich jeden Kunden behalten möchte. Und ja, und achte am Anfang auch immer null auf sowas wie Profitabilität oder sowas. Es geht erstmal alles reinwerfen, alles perfekt machen und dann beim nächsten Mal nochmal 30% besser machen und beim überübernächsten Mal nochmal 30% Economies of Scale. Ja, und das ist eigentlich genau der Ansatz. Wie tracke ich es, ob ich dann besser werde? Also ich track meine Zeiten ganz extrem dann doch, ne? Auch wenn es ein Paket ist, oder gerade weil es ein Paket ist es ja fast noch wichtiger, die Zeit zu tracken. Ich kann ja nicht einfach sagen, oh, es hat länger gedauert, dann berechne ich jetzt mehr Geld. Beim Paket geht es nachweislich schlecht. Also muss ich natürlich auch mal immer genau schauen, ob das dann meinen Ansprüchen an Profitabilität am Ende noch gerecht tut. Und das war es am Anfang natürlich nicht. Da sitzt du dann vielleicht auch mal ein bisschen länger, weil du einen Standard erarbeiten musst. Aber man sieht ja dann recht schnell beim zweiten, dritten, vierten Mal, dass man dann in eine Zone kommt, wo es ja den eigenen Ansprüchen dann auch gerecht wird.
Das heißt, du machst eine Art, versuch's mal zu beschreiben, so eine Art auch Projekt-Recap, wo du dann versuchst, für dich mal selbst zu bestimmen und ja, rauszuarbeiten, was sind die Dinge, die du jetzt für den folgenden Durchlauf dann auch anpassen würdest, beispielsweise?
Ja, ganz genau. Also Ich arbeite hardcore mit KI auf verschiedenen Systemen, aber ich habe auch Notion so als Backbone. Da laufen meine ganzen Projektmetadaten laufen dort rein. Das heißt, jedes Projekt wird in Notion getrackt. Und in Notion geht es aber nur so um die Metaebene. Also da steht exakt drin der Scope of Work. Da stehen so die großen Projektmeilensteine drin, Learnings aus jeder Woche. Und am Schluss setze ich mich bei jedem Projekt hin und schreibe einen Abschlussbericht für mich selber und reflektiere den auch und vergleiche es dann mit den anderen Projekten. Und gehe dann immer regelmäßig auch mit KI drüber, die Summe aller Projekte, sagt, was kann ich davon lernen? Wo hakt es immer wieder? Ne? Wo muss ich besser werden? Also ein Thema, aber das ist auch als One-Man-Show. Und da bin ich dann echt neidisch auf euch, wo ihr schon ein bisschen größer seid, ne, oder Agenturen gar nicht im Griff hast. Und das kommt dann natürlich immer raus, ist bei mir die Ressourcensteuerung. Am Ende bist du halt als Freelancer, entweder hast du viel zu viel Zeit oder viel zu wenig, aber dass du so eine Idealauslastung hinkriegst und das souverän steuern kannst, das ist halt leider nicht der Fall. Es gibt Tricks und da versuche ich mich gerade zu verbessern, aber das ist. Ja, also es wird nie ein 9-to-5-Job werden, sagen wir es mal so.
Ja, das ist wohl so. Aber auf jeden Fall spannend, was du quasi beschreibst, auch dein Setup irgendwie, und ich finde total gut, was du sagst. Also diesen Bericht für dich selbst, das wäre ja das Erste, wo man daran denken könnte, naja, ne, wenn es keinen Dritten gibt, der den Bericht liest, oder diejenige, die den Bericht liest, dann kann ich mir das quasi auch sparen. Aber du machst das quasi selbst als Übung, und ziehst da quasi dein Learning draus und dann mit KI-Unterstützung. Das ist ja total wertvoll. Nochmal Blick quasi nach vorne. Frage: Hat sich das gelohnt? Zahlt sich das aus? Würdest du das nochmal machen? Was sind so die vielleicht ein, zwei Punkte, die du wem mitgibst oder auch eine Agentur mitgibst, die vielleicht das noch nicht haben, die noch keine Pakete irgendwie haben? Was könnten so die ersten ein, zwei Schritte sein, wo du sagen würdest, fang damit an, und dann beschleunigt das, weil du da entsprechende Learnings auch raus schon gezogen
Ja,
hast?
also ich würde sagen, wenn man das nicht macht, ich sage es mal echt drastisch, ich glaube, dann hat man eine ganz schlechte Zukunft vor sich. Ne? Also man wird über kurz oder lang werden alle mehr in solchen Paketen denken müssen. Ne? Sonst ist man dort also stundenbasiert, oh, dann machst du dich so eins zu eins vergleichbar mit solchen Produktivitätstools. Du musst quasi menschliches Wissen und Produktivität, die auch aus Maschinen kommen, bundeln. Sonst hast du da als Agentur, glaube ich, 0,0 eine Chance. Also man muss es eh machen. Und wichtig ist, wie gesagt, das smart aufzusetzen im Sinne von Positionierung und dass die Pakete zueinander passen. Anfangen kannst du natürlich in der Agentur am einfachsten mit Konzeption. Also das, was ich bei Elephant Seven vorher erzählt habe. Also jede Agentur hat eigentlich diesen Prozess, mach mal ein Grobkonzept, ein Feinkonzept. Und da sind ja schon Prozesse hinter, die lassen sich leicht skalieren von klein nach groß, ne, je nach Abhängigkeit vom Projekt. Das ist, und da sind wahrscheinlich jetzt auch schon Pauschalen. Das als allererstes mal da reinzubringen, ist, glaube ich, smart. So, und dann, wie gesagt, wäre der Ratschlag nicht overengineeren, ne, lieber starten und iterieren und uns dann ein Stück weit immer wieder verbessern. Aber die Pakete müssen auch verkaufsfähig sein. Also muss ich auch Naming, wie gesagt, dieses Subbranding, also diese Logik, also dahinter, die ist, glaube ich, aus meiner Sicht entscheidender wie der Prozess. Ne? Der Prozess kann ja dann im zweiten Schritt kommen. Ne? Den hat man im Zweifel eh drauf. Man erfindet neue Pakete, aber nicht neue Arbeitsleistungen. Also im Zweifel alles, was man über ein Paket verkauft, hat man in seiner Vorzeit auch schon gemacht. Also wird man ja im Dubio immer Erfahrung haben, indem man es tut. Und wird das jetzt nicht revolutionieren. Das ist, glaube ich, auch nicht der Sinn und Zweck. Der Sinn und Zweck ist es, ein Angebot smarter, anfassbarer, nutzenorientierter auf dem Markt zu platzieren und so sich ein Stück Zukunft zu sichern.
Ja, das ist, ich wollte gerade sagen, das hätte schon fast Charakter für einen Schlusswort. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wird langsam zum Ende kommen. Vielen lieben Dank, Sven, für deine Insights aus dem Thema Paketierung von ja, Beratungsservice-Dienstleistungen. Wie schon eingangs einmal ganz kurz erwähnt, in den Shownotes werden alle Links sein. LinkedIn-Profil von Sven. Auch die vielleicht kleine angesprochene Visualisierung der Pakete. Du hast jetzt ja gesprochen, dass die Farben irgendwie haben. Da können wir sicherlich was direkt mal quasi integrieren. Von meiner Stelle aus bleibt nur übrig zu sagen, freut euch auf die nächste Folge. Wir planen hier derzeit einen Rhythmus von alle 3 Wochen. Tragt euch gern in den Newsletter unten ein oder abonniert den Kanal, liked die Folge bei Spotify oder Apple Podcasts und folgt dementsprechend dort, damit ihr nicht verpasst, wenn es eine nächste gibt. Hat mich gefreut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke. Ciao.